So, ganz wichtig. Heute Morgen habe ich Ihnen bereits versendet den Sonderreport mit glasklaren Kaufmarken und Aussagen zu den Aktien Netflix, Nvidia, Palantir und Novo Nordisk. Wenn ihr wissen möchtet, wo ich diese Aktien kaufen würde, was für mich die Bedingungen sind, damit ich diese Aktien kaufe, dann holt euch diesen Report. Er ist absolut kostenlos. Mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk an euch geht entweder direkt auf www.lars-erichsen.de oder ihr klickt den Link hier in den Shownotes. Ich glaube, es wird sich lohnen. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es ist gar nicht so einfach, Aktien zu kaufen, die keiner haben will. Das klingt in der Theorie wunderbar. Du sollst dann kaufen, wenn Blut die Straßen runterläuft. Du sollst Aktien kaufen, die gerade keiner haben will, antizyklisch handeln. Die Praxis sieht häufig ganz anders aus. Viele, insbesondere Privatanleger, kaufen gerne die Aktien, die gerade von allen gekauft werden. Man fühlt sich wohl in der Herde. Ich spreche heute über teilweise sehr qualitativ hochwertige Unternehmen, die aber tatsächlich niemand kaufen will. Und weil ich hier 2026 aktiv werde und weil ich euch gerne hier meinen Standpunkt darlegen möchte, warum ich aktiv werde, nehme ich einfach mal diese Podcast-Folge auf und spreche darüber. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Antizyklik ist etwas Wunderbares. Die Lehrbücher, ihr könnt sie nicht sehen, die stehen da aber im Schrank und da stehen auch noch einige. Die sind voll mit den Hinweisen. Du sollst die Aktien dann kaufen, wenn sie gerade besonders günstig sind. Und wann sind sie günstig? Wenn, aus welchen Gründen auch immer, gerade keiner zugreift. In der letzten Podcast-Folge am Dienstag habe ich gesagt, klassisches Value Investing ist ein bisschen verkürzt, ein bisschen vereinfacht, tot. Es funktioniert so nicht mehr, weil echtes Value Investing, so wie es Warren Buffett in seinen Anfangsjahren in den 60ern und 70ern umgesetzt hat, im Übrigen in einer sehr aktiven Art und Weise, heute steht er ja für Buy and Hold und 20 Jahre und kauft die Unternehmen, die du kennst, das war ein sehr, sehr aktiver Anleger und mit dieser sehr, sehr aktiven Anlage hat er den Markt outperformed. Was dann später kam, war immer noch gut, aber nicht zu vergleichen mit der Outperformance der Anfangsjahre. Der Urvater von allem war Benjamin Graham. Und was hatten diese Investoren, zweifellos außergewöhnlichen Investoren, was heute Anleger nicht mehr finden können, weil sich die Welt verändert hat? Die Möglichkeit eines Informationsvorsprungs, den gibt's heute nicht mehr. Das heißt also, Value Investing, nach klaren Regeln im Übrigen, also Benjamin Graham hatte ganz klar, hört euch den Podcast, wenn ihr Lust habt, von Dienstag sehr gerne nochmal an und nutzt die Gelegenheit doch. Also das ist, vielleicht klingt das ein bisschen hochnäsig, gebe ich zu. Aber vieles von dem, was ich hier erzähle, gerne erzähle, mit euch teile, das wird anderswo teilweise in Kursen dann noch verpackt mit ein bisschen mentaler Kraft, die man dann zu braucht. Also da, richtig teure Kurse, wo das gleiche Wissen aber auch drin ist. Also nutzt doch bitte die Gelegenheit. Abonniert diesen Podcast, abonniert den Kanal, schaltet die Alarmfunktion ein. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr seid, passiert das teilweise auch automatisch. Bei YouTube müsst ihr die Alarmfunktion einschalten. Und wenn euch das dann mal nicht passt, ja, ich bin beim Titel clickbaitig drauf. Clickbait ist zwar nicht ganz korrekt, weil ich mit Klicks nicht wirklich Geld verdiene. Ich meine, ein bisschen Technik bezahle ich und diejenigen, die das hier alles hochwertig hochladen. Ansonsten, aber korrekt ist, dass die Titel schmissig sein sollen. Im Intro sage ich aber immer, worum es geht. Und die Heulsusen, die dann unten reinschreiben ab Minute 5, who cares, ich bin milde gestimmt, ist Weihnachten. Also nutzt die Gelegenheit. Am Dienstag habe ich darüber gesprochen, dass es eigentlich nur noch einen einzigen Sektor gibt, indem man die Möglichkeit hat, sogenannte Renditeperlen oder unterbewertete Unternehmen zu finden, die im wahrsten Sinne des Wortes unter dem Radar laufen. Und das sind Small Caps oder Ultra Small Caps. Mit einer Marktkapitalisierung im einstelligen, zweistelligen oder tiefen dreistelligen Millionenbereich. Das ist für die Big Boys uninteressant, denn selbst wenn sie einsteigen wollten, dann können große Adressen das nicht bei so einem Laden. Den können sie ja manchmal komplett übernehmen. Dort kann man noch wirklich, ja, wie heißt es schön, digging deep, also wirklich tief graben. Man wird bei den großen Werten schlicht und einfach keine Geheimnisse mehr finden, weil es keine Geheimnisse gibt. Es gibt durchaus die Qualität der Entscheidung, wann ich kaufe. Das macht immer noch einen Unterschied. Aber zu sagen, das sind irgendwelche Geheimnisse in der Bilanz, das sieht ja gar keiner. Das funktioniert nicht mehr. Und das ist auch die Herleitung bzw. Einleitung zum heutigen Thema, denn es gibt einen Markt, da finden sich sehr viele von diesen Small Caps. Das ist meine Aufgabe im Übrigen für meine Aufgabe, auf die ich mich freue, jetzt über die Feiertage. Es gibt ja einige Feiertage, an denen einfach die Börse nicht aufmacht. Keine Sorge, sie wird dann wieder aufmachen. Und das ist der Index selber. Der Markt ist schon sehr günstig. Und dann ist dieser Markt auch noch voll mit kleinen Aktien, mit kleinen Unternehmen, Small Caps und auch teilweise, ja, ist immer die Frage. Also meines Erachtens hat sich der Begriff Small Cap eher nach oben verschoben. Alles unter 100 Millionen ist heute auch Small Cap. Der Markt ist voll davon, aber selbst bei den Large Caps ist er günstig. Trommelwirbel, wir sprechen über den britischen Aktienmarkt. Voll mit kleinen Unternehmen und einige wirklich unfassbar günstig bewertet. Ich werde an der Stelle, Achtung, wer darf, also ich werde gleich ganz konkret einige Namen nennen und konkret darüber sprechen, warum der Markt billig ist. Dass ich am Ende den Lesern der Renditespezialisten Anfang des Jahres sage, welche Aktien ich kaufe, das, glaube ich, versteht ihr alle. Viele von euch sind ja dabei. Aber ich glaube, dass man mit diesen Informationen, gerade wenn man Lust hat, ein bisschen zu graben, schon eine ganze Menge anfangen kann. KGV von 11, weniger als halb so hoch als der S&P 500, ungefähr halb so hoch wie das KGV der meisten europäischen Indizes. Die Dividendenrendite des Index selber fast 4%, doppelt so hoch wie in den USA. Heimat von einigen Weltmarktführern, Pharma, Luxusgüter, Energie, aber seit kurz nach der Finanzkrise 2019. Also, wenn man so will, 15 Jahre underperformed, in den letzten 5 Jahren massiv underperformed. Ob das nun eine Bewertungsanomalie ist oder ein Value Trap, spielt für mich keine Rolle. Wann immer, und ich sage auch, das ist eine Spekulation in sich. Wann immer so eine Unterbewertung stattgefunden hat in der Vergangenheit, gab es dann auch Gegenbewertungen. Dazu Bewegungen. Dazu muss man aber darauf schauen, was macht diesen Index überhaupt aus? Erstmal auf die Performance. Ja, seit dem Brexit. Und wir lassen das einfach weg. Noch heute gibt es Leute, die sagen, der Brexit war gut für Großbritannien. Ganz London hat das ja nie gedacht. Aber das Land wählt nun mal in Gänze und die ländliche Bevölkerung hat es gedacht, heute auch nicht mehr, ob sich London wieder, beziehungsweise ob man sich Europa wieder annähert. Egal. Festhalten, seit dem Brexit-Referendum 2016 hat der FTSE in Dollar gerechnet eine Null-Performance geliefert. Ja, der S&P 500 hat sich im gleichen Zeitraum verdoppelt, selbst der DAX liegt deutlich vorne. Es wird aber noch extremer, wenn wir uns den FTSE 250, also die mittelgroßen britischen Unternehmen anschauen, handelt er heute auf dem gleichen Niveau wie vor 7 Jahren. Und das in einer Phase, in der wir ja eine massive Tech-Rallye gesehen haben. Also selbst wenn wir den schwächsten Ausgangspunkt nehmen, hat dieser Index nicht zugelegt. UK-Aktien machen heute noch, ja, ihr erinnert euch mal, das war mal das größte Reich auf diesen, das ist British Empire, war sowohl was die Anzahl der Menschen, die im British Empire natürlich mit Kolonien und so weiter gelebt hat. Es gab kein, vielleicht nur das Römische Reich, ansonsten nichts Vergleichbares. Und das ist gerade mal 80 Jahre her. 70. Ja, UK-Aktien machen heute noch 3,5% der globalen Marktkapitalisierung aus. Vor 20 Jahren waren es noch deutlich über 10%. Deutschland hat eine ähnlich große Wirtschaft, liegt bei über 3%. Aber mit deutlich weniger börsennotierten Unternehmen. Das heißt, in England, ich habe es ja schon gesagt, ist auch ein breiter Teil der allerdings etwas kleineren Mittelschicht, wir lassen jetzt die Definition weg, ebenfalls börsennotiert. Die Bewertungslücke ist historisch. Das Schiller-KGV wird ja häufig gerne zitiert und gesagt, oh, der US-Markt viel zu teuer, liegt bei 40% unter dem historischen Durchschnitt. Solche Diskrepanzen können sich auflösen, aber das bleibt natürlich eine Spekulation. Zuerst mal, warum performt UK, warum performt London so schlecht? Wir haben eine hohe sektorale Konzentration auf Old Economy. Fast 40% des FTSE 100 entfallen auf drei Sektoren. Energie, Grundstoffe und Finanzdienstleistungen. Shell, BP, HSBC, Barclays, Rio Tinto, Glencore. Das sind die Schwergewichte. Und jetzt fehlt etwas. Technologie. Praktisch nicht vorhanden. Der größte Tech-Wert ist, jetzt müsst ihr euch die Musik vorstellen von, oder vielleicht ist sie auch da gewesen. Ich hätte es dann aber nicht sagen sollen. Jetzt ist es nicht mehr so cool. Also von Jeopardy, ne? Es gibt keinen nennenswerten. Arm Holding, übernommen, gibt's nicht mehr. Es gibt keinen nennenswerten britischen Technologiewert. Diese Struktur hat, wenn man so will, den britischen Markt zum perfekten Gegenzykliker gemacht. Die ganze Welt läuft, der hier nicht. Internationale Ausrichtung. Der FTSE 100 generiert etwa 75% seiner Umsätze außerhalb Großbritanniens. Das macht ihn paradoxerweise anfällig für britische Wirtschaftsschwäche, aber auch weniger attraktiv für Investoren, die UK-Exposure suchen. Wer also UK den Index kauft, kriegt nicht unbedingt die britische Wirtschaft. Ja, warum sollte ich Shell kaufen, wenn ich Exxon kaufen kann? Aus Sicht eines amerikanischen Investoren. Drittens. Mangel an Wachstumsstories. Der britische Markt hat in den vergangenen Jahrzehnten kaum noch echte Champions hervorgebracht. Ja, da müssen wir natürlich auch einigermaßen leise sein, aber wir haben heute aus Gründen, die wir gar nicht direkt zu verantworten haben, wir haben ein Rheinmetall, wir haben eine SAP, Frankreich hat LVMH, Großbritannien hat Arm Holdings hervorgebracht. Gehört aber zu weiten Teilen Softbank, wurde verkauft. DeepMind, auch britisch gewesen, wurde von Google geschluckt. Das heißt, die wenigen Tech-Erfolge die wenigen Tech-Startups, die dann was geworden sind, sind entweder abgewandert oder wurden übernommen. Vier Hauptgründe für die Schwäche des Index. Brexit und politische Instabilität. Ja, ich weiß, immer wenn man über Politik spricht, sagt man erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Wir sprechen hier einfach über die Fakten, die sich in den letzten Jahren ereignet haben. 5 Premierminister in 8 Jahren, ständige Politikwechsel, das schreckt sehr viele institutionelle Investoren ab. Aus Sicht vieler Amerikaner, wenn man sich das Research anschaut aus dem Jahr 2020 und folgende, Uninvestable Market, das heißt also viele globale Fonds haben ihr UK Exposure, ihre Allokation systematisch reduziert und teilweise ganz gestrichen. Sieht man auch im MSCI World, praktisch nicht mehr vorhanden. Der Strukturwandel trifft London härter. Digitale Disruption, KI getrieben, das ist auch für den deutschen Markt schwer. Wir haben zum Glück einige wenige, auch wenn es nicht für die deutsche Wirtschaft spricht, im Index, die uns hier eine Siemens Energy, ja, das ist halt, ja, mit einmal ist halt die Nachfrage nach Gasturbinen extrem hoch. Das war jetzt nicht deutsche Weitsicht, dass das so ist, aber es ist nun mal halt so gekommen und solche Unternehmen oder wie die von Rheinmetall oder SAP, die laufen halt dann in Indizes. Und das hat zumindest eine gewisse Korrelation zu KI. Fehlt praktisch komplett im FTSE. Pensionskrise. Britische Pensionsfonds sind traditionell die größten Käufer britischer Aktien gewesen, haben ihre Equity-Allokation von über 50% in den 90er Jahren auf heute unter 5% reduziert. Unter 5%. Und wir sprechen über britische Pensionsfonds. Warum? Regulatorische Änderungen, die Bonds bevorzugen und die Umstellung von Defined Benefit zu Defined Contribution. Und das ist natürlich ein massiver struktureller Käufer, der hier weggefallen ist. Und dann ganz klar, der klassische Value Trap Reflex, das heißt also, eine Underperformance nährt die Underperformance. Eine selbstverstärkende Dynamik. Okay, UK-Aktien sind billig. Kauft sie niemand? Nee. Warum? Sollte dann jemand kaufen, sie werden noch billiger. Das heißt, billig ist dann die Normalität. Und deswegen sieht man das so häufig in einem Value-Index, dass es sehr lange dauert, bis ein Boden gefunden ist. Deswegen aus meiner Sicht auch ein bisschen interessanter, wenn der FTSE 100 ein fettes Kaufsignal generieren sollte. Der Hongkong, der HSI, ist jahrelang nur gefallen. Wir haben dennoch ein schönes Kaufsignal umgesetzt und jetzt sieht er halt bullisch aus. Aber ich warte hier auf preisliche Signale und kaufe nicht einfach einen Index und sage dann, na dann mal abwarten. Irgendeiner wird ja wohl erkennen, wie billig das ist. Deswegen beginne ich in der Regel in so einem Markt dann mit Einzelaktien. Weitere Risiken, wirtschaftliche Stagnation, wächst schwach, Produktivität seit 2008 stagnierend. Wir haben nach wie vor Brexit-bedingte Handelshürden. Der FTSE 100 generiert zwar seine Erträge global, FTSE 250 ist aber stark UK-abhängig. Weitere Delistings und Übernahmen, das heißt also, oft sehen wir dann auch, dass Unternehmen vom Markt übernommen werden, teilweise in Form von Delistings mit Abfindung, teilweise werden sie dann es gab einige wunderbare Übernahmen in diesem Jahr, mit Aufschlägen 40-50%. Deswegen mache ich mich dran, mir hier einige Unternehmen rauszusuchen. Aber da spielt natürlich auch Timing eine Rolle. Und am Ende des Tages, obwohl es diesen 50% Aufschlag gab, sind die Übernehmer immer noch diejenigen, die sich freuen dürfen, weil die Unternehmen, die hier übernommen wurden, teilweise immer noch sehr günstig sind. Also das ist das klassische Adverse Selection Problem. Rosinen werden gepflückt, der Rest bleibt übrig im Markt, der Index ist dann noch schwächer. Und das Risiko Nummer 3, ein großes Risiko, wenn wir über FTSE, also wenn wir über Index-ETFs sprechen, Shell und BP machen über 15% des FTSE 100 aus. Wenn also wir einen Aufwärtstrend sehen sollten im Rohstoffmarkt, Schrägstrich Ölmarkt, ist nicht das Gleiche, laufen auch nicht gleich, dann wird der FTSE 100 sich aufwärts bewegen. Und das halte ich für kein unwahrscheinliches Szenario. Konkrete Chancen. Einmal, und das ist noch die schwächste, weil ich selber schon am Dienstag gesagt habe, Mean Reversion, das heißt also zurück zur alten Bewertung, passt meines Erachtens nicht. Funktioniert aber, muss man fairerweise sagen, häufiger als man denkt. Also es kann natürlich ganz leicht durch einen Politikwechsel, durch steigende Rohstoffe, durch steigende Ölpreise einfach ein Re-Rating des FTSE 100 geben. Nochmal, der Hang Seng, obwohl es ein Wachstumsmarkt war in Hongkong, ist jahrelang nur gefallen. Und dieses Jahr hat er über 30% gemacht und sieht meines Erachtens nach wie vor bullisch aus. Also, solche Momente können interessant sein. Wir haben Dividendenrenditen, die interessanter werden können in einer Welt vermutlich sinkender, zumindest mal sehr niedriger Realrenditen, ja. Fast 4% Dividendenrendite. Und wenn wir uns an Unternehmen anschauen wie Shell, BP, Legal & General, HSBC, stabile, hohe Dividenden, gerade für Anleger, die sowas präferieren, könnte das interessant sein. Dann haben wir selektive Qualität zu Discountpreisen. Ich habe in dem Video am Montag besprochen, eine Diageo. Ja, der Spirituosenmarkt ist unter Druck. Das ist aber in einem Unternehmen, was historisch mit einem KGV von über 20 belegt war und heute mit einem KGV von 11 zu bekommen ist, auch in den Kursen enthalten. Und es sind ja keine, nicht nur kleine Small Caps und Ultra Small Caps. Eine AstraZeneca ist in einigen Bereichen der Onkologie führend. Ich finde Pharma momentan sehr interessant. AstraZeneca ist 30% unter seinem historischen Durchschnitt hinsichtlich der Bewertung. Unilever ist jahrelang nicht so gut gelaufen, hat aber jetzt unter neuem Management, habt ihr vielleicht mitbekommen, auch eine Abspaltung von dem Eisgeschäft. Ja, also ein Unilever-Aktionär hat jetzt auch eine Magnum-Eis, obwohl es eine Frechheit ist, wie klein diese Magnum-Eise sind. Früher hat man Bauchschmerzen bekommen von einem Magnum-Eis. Heute isst man eins und denkt, wo ist der Rest? Oder vielleicht geht das mir auch nur so. Aber gut, für den Aktionär ist es ja schön. Wir haben eine BAE Systems, also Europas größter Rüstungskonzern. Wir haben eine Rentokil, auch ziemlich eine defensive Cashflow-Maschine, wenn man so will. Kann man sich alles mal anschauen. Die leiden alle unter dem UK-Malus, sind aber operativ eigentlich recht interessante Unternehmen. Würden, es gab übrigens auch Flutter Entertainment, habt ihr vielleicht mitbekommen, ist in die USA gewandert mit seinem Listing, stand sofort 30% höher oder Mitte 20%. Also das macht schon, man sieht da schon, dass einiges an den Abschlägen einfach rein Sentiment getrieben ist. So, ich möchte es mal dabei belassen, UK ist sicherlich kein Core-Investment für Wachstumsanleger. Es ist auch kein Core-Investment für langfristige Value-Anleger. Es ist aber interessant für Value-Investoren, die Lust haben, ins Detail zu schauen und vielleicht als Beimischung den ein oder anderen Wert mit reinzunehmen. Es ist für Dividendenanleger interessant, weil ja auch die Besteuerung einigermaßen attraktiv ist, britischer Dividenden, und schlicht für Contrarians. Also diejenigen, die sagen, antizyklische Spekulation, strukturelle Fehlbewertung ausnutzen, das ist was für mich. Ist nicht eine Disziplin für jeden, aber ich wollte es heute einfach mal mit euch teilen. Für sowas geht dann oft sehr, sehr schnell. Und ich habe zumindest gerne die Unternehmen vorliegen und eine Liste, bevor dann irgendwo in irgendeiner Anlegerzeitschrift sieht, so britische Aktien Outperformance. Persönlich brauche ich erst preisliche Signale. Ich kaufe nicht in solche, es sei denn, wir reden über ein Dividendendepot, wo ich einfach mal wieder eine Tranche investiere. Ja. Ich brauche einfach ein preisliches Signal, um zu sagen, okay, hier findet offensichtlich jetzt eine Neubewertung statt. Dann gehe ich allerdings auch gerne rein, weil diese Re-Ratings dann häufig eben nicht zu Renditen führen von 5 oder 10%, sondern von relativ schnellen 30 oder 40%. So, den Markt wollte ich gerne mit euch teilen. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen müsste der 4. Advent sein, oder? Ja, dann wünsche ich euch einen wunderbaren 4. Advent. Lasst euch nicht stressen und wir hören uns wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.